Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute im Studio zu Gast Marc Friedrich, Bestseller-Autor, bekannt aus Funk und Fernsehen und natürlich von YouTube. Marc ist seit 2012, 2013 Bitcoiner. Wir haben gesprochen über die Zukunft von Bitcoin, die Zukunft auch von Europa, eine Warnung vor der digitalen Diktatur, dem digitalen Euro und der totalen Überwachung und einer positiven Message am Schluss, dass mit dem Internet und mit Bitcoin dann doch alles gut werden könnte, sollte und hoffentlich wird. Bleibt dran, es war wirklich ein super Gespräch. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Walleck und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Ich freue mich sehr zu sagen, herzlich willkommen, Marc Friedrich in Wien.
Danke für die Einladung, Nico. Freut mich auch.
Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne.
Darf ich mit einer persönlichen Frage anfangen?
Immer.
Marc, bist du ein Crash-Prophet?
Viele meinen ja tatsächlich, dieser Name wurde mir gegeben von den Medien, wahrscheinlich um mich ein bisschen zu diffamieren. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, wenn man so persönlich angegriffen wird, wenn dann solche Schlagworte kommen, dann geht es meistens darum, den anderen zu diskreditieren, ihn mundtot zu machen mit so einer Keule. Fakt ist, ich glaube, der Gegenseite oder den Kritikern sind dann meistens die Argumente ausgegangen oder sie haben gar keine Gegenargumente. Deswegen nimmt man dann schnell so eine pauschale Beschreibung, um den anderen zu beschreiben.
Weißt du, du bist groß geworden mit einem Buch über einen Crash, oder?
Ja.
Der größte Crash aller Zeiten. Also das heißt, die Zuschreibung alleine ist jetzt nicht eine, die von irgendwo herkommt.
Ja.
Aber, und ich habe auch auf Wikipedia recherchiert, wie man das jetzt so macht. So ganz
um seriös. Gottes Willen, ja. Echt? Auf Wikipedia? Ja. Boah.
Und da geht es dann auch ganz viel darum. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, wer auch ein Crash-Prophet ist und wer dafür total viel Lob bekommt und abgefeiert wird?
Lauterbach.
Ja. Ja, ich meinte aber jetzt im wirtschaftlichen Bereich, Nouriel Roubini,
ja.
Dr. Doom.
Genau.
Nicht?
Nico, in den USA generell, die ganzen Fearmonger, würde man hier in Deutschland sagen, oder in den USA, also die ganzen Crash-Propheten in den USA, sind absolut anerkannt. Wir reden da von Stanley Druckenmiller zum Beispiel, ja, oder Ray Dalio, die alle auch sagen, hey, Achtung, das Geldsystem ist in Gefahr, hier kann was Großes auf uns zukommen. Michael Burry, über die werden Filme gedreht, die werden hofiert, die werden honoriert, die werden eingeladen und nur in Deutschland oder in Europa wird man irgendwie stigmatisiert und negativ beschrieben.
Gut, Michael Burry war der von The Big Short.
Ja.
Ja, der hatte halt auch den Vorteil, dass er halt wirklich auch dagegen dann gewettet hat und dadurch irrsinnig erfolgreich geworden ist und auch einfach recht hatte.
Ja.
Und bei Dr. Doom oder bei Nouriel Roubini, von dem ich persönlich gar nichts halte. Also das ist ein kompletter Hallodreh. Ja? Aber der war halt, der hat halt gerade in den Narrativ hineingepasst. Ja. Ja? Und weil ich denke mir dann immer, der eigentliche Crash-Prophet war immer noch Ludwig von Mises.
Ja, ja, d'accord.
Der hatte vor 100 Jahren alles vorhergesagt.
Zu früh leider, too early.
Ja, um einiges too early. Um einiges. Und du warst auch zu früh in dem Sinn. Ja. Ja, muss man auch fairerweise dazu sagen, erstens ist es schwer zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich ein Crash? Also wir hatten ja Corona-Crash und
Euro-Krise, Bankenpleiten.
Mhm. Ja. Ich bin immer ganz verwundert oder auch viele von den Zusehern, Zuhörern, die werden während der Euro-Krise gerade noch in der Schule gesessen sein. Das darfst du, das vergesse ich immer.
Ja, ist so. Wir sind älter geworden, Nico, leider.
Wie alt bist du?
Schätz mal.
43.
26. Nein, Spaß. 47.
Ja, hast dich gut gehalten.
Thank you. Ja. Ich bin schon verheiratet, tut mir leid. Ja, du, ich denke mal, durch ja, ständige intellektuelle Arbeit, Sport, gute Ernährung, gute Freunde, gute Gespräche und natürlich Bitcoin, das hält einen jung.
Ja, wir sind zusammengesessen bei der Bitcoin-Konferenz in Amsterdam und
war geil.
Du warst, glaube ich, vorher wie 8 Stunden laufen und danach nochmal 8 Stunden laufen. So weit bin ich noch nicht, aber ich bin ja noch viel jünger, deswegen kann ich mir das noch leisten.
Wie alt bist du?
Ich bin 39,
40. Wow, Chapeau, ja. Schlecht gehalten.
Gut, aber es ist ja, wir sitzen hier zu Jahresende und das ist ja auch die Zeit für die guten Vorsätze fürs nächste Jahr. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir machen heute einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr.
Ja.
2023, was bringt uns das alles? Ja, was ist so deine Hauptsorge, sagen wir mal?
Meine Hauptsorge ist, dass unsere Demokratie tatsächlich in Gefahr ist, dass wir noch mehr Sozialismus, noch mehr Planwirtschaft, noch mehr Einschränkungen erleben, auch eine Art Enteignung, digitales Geld. Ich glaube, 2023 wird genauso, wenn nicht sogar noch turbulenter als 2022. Das war ja schon eine Zeitenwende, von der hatte ich ja auch im letzten Buch geschrieben, die jetzt auch eingetroffen ist. Paradigmenwechsel ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Wir haben Krieg in Europa, wir haben die Kehrtwende der Notenbanken gesehen. Auch da erwarte ich für 2023 dann wieder eine Kehrtwende von der Kehrtwende, also ein Pivot, dass Notenbanken dann irgendwann im ersten Halbjahr oder im Lauf des Jahres dann die Zinserhöhungen stoppen müssen, wieder Geld ins System pumpen müssen, um vielleicht Banken zu retten, um Immobilienunternehmen zu retten, vielleicht in China, vielleicht in den USA, vielleicht auch in Europa und so weiter. Und dahingehend erwarte ich weitere Turbulenzen, viel Volatilität, viel Unruhe, die sich weiter breit macht in dieser Zeitenwende, in der wir uns befinden und auch politisch leider. Ja, also sehe ich auch negative Entwicklungen. Wir sehen Bargeldobergrenze in Europa. Wir sehen, dass die EU ein korrupter Haufen ist. Wir sehen, dass die EZB dann wahrscheinlich wieder verzweifelt versucht, den Euro zu retten, gegen den Bitcoin schießt, gegen die Freiheitsrechte schießt. Und dahingehend wird es auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben und turbulent. Und dementsprechend sollte man sich mental, aber auch monetär darauf vorbereiten.
Na toll.
Ja, super.
Das ist super Aussicht fürs nächste Jahr.
Du, aber
hast du auch was Positives zu melden?
Ja, und zwar, es geschieht keine Heilung ohne Schmerzen. Wir brauchen diese Katharsis. Ich meine, schau in deine eigene Biografie, wann hattest du den größten Lerneffekt oder als du dir was gebrochen hast. Der Mensch lernt durch Scheitern, der Mensch lernt durch Schmerzen. Und es gibt auch keine Heilung von einem Bruch und dass du Schmerzen dabei hast. Und das System ist krank, es ist todkrank. Und wir brauchen jetzt diesen Winter, wir brauchen dieses Tal der Tränen, wir brauchen die Kapitulation, wir brauchen diese Katharsis, um dann wieder ein Fundament zu schaffen, was gesund und nachhaltig ist und auf dem man aufbauen kann. Und es wird halt in dieser Dekade ausgehen.
Also abgesehen davon, dass du mit, was, 47 hast du gesagt?
Ja.
Redest wie ein 22-jähriger TikToker von der Geschwindigkeit her.
Dankeschön.
machst du das? Ich meine, was mich interessiert ist, du hast ja so viele Dinge gezählt. Bargeld, Sozialismus, EU. Ist das dein Ernst? Also hast du wirklich Sorge oder ist das quasi Geschäftsmodell, dass du sagst, hier Panik, da Panik?
Darfst du entscheiden.
Nein, aber ich will es von dir wissen. Ich will es von dir wissen.
Also ich kenne mich ja am besten und ich weiß und ich denke mal, die, wo mich kennen, und du kennst mich jetzt, glaube ich, auch schon relativ gut, ich bin authentisch, mir geht es um die Sache, weil warum soll ich mich ohne Not da rausbegeben, angreifbar machen, Angriffsfläche bieten bei Themen, die eigentlich fremd sind, wie zum Beispiel Politik oder Geopolitik oder Corona, Impfung und so weiter. Mir geht es seit jeher, schon als kleiner Bub sozusagen, habe ich immer versucht, Schwächere zu schützen, Underdogs zu unterstützen, Menschen zu helfen, die in Not sind. Das war immer ein innerer Antrieb und den kann ich auch nicht abstellen. Das heißt, ich gehe dahin, wo es weh tut, ich lege den Finger in die Wunde und ich mache mich dann natürlich auch angreifbar und bin dahingehend wahrscheinlich auch verletzlich. Aber Fakt ist, wenn ich Ungerechtigkeit sehe und ich sehe Ungerechtigkeit im Geldsystem, in der Politik, ich spüre die Korruption und mein Bauchgefühl hat mich da nie irgendwie fehlgeleitet, dann muss ich darüber sprechen und es ist einfach, da bin ich authentisch, 100%. Und es merken die Menschen, die mich dann auch persönlich kennen, die mich treffen auf Vorträgen oder irgendwo in der S-Bahn oder so, die dann merken, Mensch, du bist ja genauso vor der Kamera und wie in Real Life und das macht es, glaube ich, auch aus und die Menschen merken, dass es keine Show ist, kein Marketinginstrument ist, ob ich jetzt ein oder zwei Bücher mehr verkaufe, das mögen die Kritiker mir bestimmt an den Kopf werfen, aber mir geht es um die Sache, weil ich glaube einfach, es ist unsere demokratische Pflicht als Bürger, als auch ein Akt der Nächstenliebe, die Mitmenschen darauf vorzubereiten, was kommen wird. Und das sind Zyklen und deswegen schreibe ich die Bücher, mache die Vorträge, mache auch den YouTube-Kanal, auch kostenlosen Content und so weiter, um meine Mitmenschen darauf vorzubereiten, mental, monetär, was passiert, weil umso mehr Menschen darauf vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es für uns als Gesellschaft ab, weil ich habe ja den Staatsbankrott in Argentinien miterlebt. Ich habe die Krisen der letzten 500 Jahre mir angeschaut, also Währungsreform, Hyperinflation, wenn Geldsysteme sterben und so weiter. Und übrigens, Geldsysteme sterben immer in der Inflation, nie in der Deflation, darf man nicht vergessen. Ja? Und jetzt sind wir an diesem Scheideweg der Gesellschaft und der Zeit und der Historie und wir werden diesen Wandel in den nächsten Jahren sehen, dass unser Geldsystem de facto stirbt und dass wir in eine neue Zeitrechnung katapultiert werden.
Glaubst du an eine Hyperinflation im Euro?
Haben wir doch schon, wenn du gegen Bitcoin rechnest, auf jeden Fall.
Ja gut, aber jetzt mal, also...
Ich glaube, wir werden Inflationswellen sehen. Wir hatten jetzt die erste Inflationswelle eigentlich wie in den 70ern. Auch in den 70ern war die erste Inflationswelle noch einigermaßen moderat. Das System hat es noch verdaut, die zweite war schon heftiger und dann musste die amerikanische Notenbank richtig, richtig auf die Tube drücken und die Zinsen auf fast 20% erhöhen, um die einzufangen. Und ich glaube, wir werden auch so ein Aufschaukeln jetzt sehen. Wir werden eine zweite Inflationswelle sehen im Lauf wahrscheinlich Ende 23, vielleicht Anfang 24, die deutlich höher sein wird wie aktuell. Und auch daran kann man natürlich meine Prognosen wieder messen. Das heißt immer der Crash-Prophet, aber viele Prognosen sind leider eingetroffen. Garantie gibt es keine, aber ich habe wenigstens den Mut, Prognosen abzugeben. Und oftmals liege ich halt sehr früh auch richtig. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit meinen Prognosen nicht richtig liege, aber in der Vergangenheit war es leider oft so. Deswegen befürchte ich auch bei der Inflation, werde ich da recht behalten, dass wir eine zweite Inflationswelle sehen werden, die deutlich höher ist wie die erste.
Es ist dann sehr schnell gegangen. Ich habe auch lange vor Inflation gewarnt, auch weil ich nicht verstanden habe, damals QE, dass das nicht direkt ins Geld geht, also das Quantitative Easing nach der Finanzkrise, dass das jetzt nicht direkt quasi aufschlägt auf der Main Street und dann plötzlich nach Corona war sie da. Ja? Und ich sage jetzt auch immer, ihr braucht euch auch nicht zu wundern, weil jeder kennt jemanden, der hat sich ein zweites Ferienhaus auf Mallorca gekauft von den Corona-Hilfen. Also der Staat hat ja da unfassbar reingeschüttet in Österreich, in Deutschland wahrscheinlich auch.
Ja, weltweit.
Und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass dieses Geld jetzt als Inflation wieder auftaucht, weil es eben bei den Menschen ist, die sofort in Umlauf bringen.
Genau.
Und jetzt kommen wir zu der direkten Überweisung. Jetzt kommen wir zu, bei jeder Krise muss Kohle fließen. Deswegen bin ich da.
Heizzulage, Inflation, da 500 Euro, da 300 Euro. Es geht Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Es geht Richtung wahrscheinlich Credit Social Program und dass wir irgendwann alle abhängig sind vom Staat. Das ist ja das große erklärte Ziel meiner Ansicht nach, weil man einfach merkt, durch die Demografie, durch den technischen Fortschritt kann man dieses ganze System nicht mehr am Laufen halten, sonst haben wir Massenarbeitslosigkeit. Das heißt, du musst die Menschen in die Abhängigkeit bringen, Brot und Spiele, weil diejenigen praktisch, die dann in Abhängigkeit sind vom Staat, die gehen nicht auf die Straße und protestieren.
Klar, zuerst war es Hartz IV, jetzt ist es Bürgergeld, das nächste ist dann, wie du sagst, bedingungsloses Grundeinkommen und Social Credit System, wobei ich mich stark dafür ausspreche, dieses Wort nicht zu verwenden, weil das ist eine katastrophale Verharmlosung.
Ja.
Das klingt so nach, ja, nur das klingt ja sehr sozial. Ja. Alleine das zu verwenden für das, was die Chinesen machen, ist schon eine Frechheit.
Ja. Ja.
Also es ist digitale Überwachung der feinsten Sorte, von der wir hier sprechen.
Digitale Diktatur habe ich es im Buch genannt.
Digitale Diktatur ist leider Gottes, worauf es hinauslaufen könnte. Und meine Frage ist die, es sind die Anreize oder es sind die Incentives des Systems. Es ist gar keine Verschwörung dafür notwendig. Es ist einfach nur so, dass das System nur durch Kontrolle, Inflation weiterlaufen kann.
Ja, also deswegen versucht man jetzt auch das Geldwesen, das Geldsystem auf eine digitale Ebene zu hieven, damit die Kontrolle weiterhin bestehen bleibt. Weil momentan durch Bargeld hast du noch die Möglichkeiten, einen Exit zu machen aus dem System, indem du das Geld aus dem System aktiv rausnimmst. Du kannst es unter die Matratze stopfen, kannst es ins Schließfach stecken und so weiter. Dann weiß der Staat nicht, was du machst. Es ist anonym. Du kannst anonym bezahlen. Deswegen kommt da die Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Deswegen macht man dem Bargeld das Leben ja schwer, möchte ja alles digitalisieren, damit man die ganzen Kapitalströme kontrollieren kann, damit man genau weiß, wo es war. Natürlich ist es nur eine Fassade, zu sagen, es geht gegen Geldwäsche, gegen Steuerhinterzieher, gegen Kriminalität, die werden immer ihre Wege finden. Im Endeffekt geht es eigentlich um die Kriminalisierung des Bargeldes und des Bürgers, um ihn in Schach zu halten, um ihn zu kontrollieren. Es geht um China 2.0. China ist das große Vorbild und Startschuss war tatsächlich die Corona-Krise.
War das wirklich der Startschuss? Weil den 500-Euro-Schein haben wir schon vorher abgeschafft.
Ja, also China war das Vorbild dahingehend, man hat ja in der westlichen Welt 1:1 das China-Modell dann eigentlich kopiert mit Lockdowns und so weiter, mit Maskenpflicht etc., obwohl es ja dann jetzt im Nachhinein im Rückspiegel der Geschichte ja eher fragwürdig alles ist und wir es auch massiv übertrieben haben. Aber die EU hat China als großes Vorbild erkannt und adaptiert. Und die EU ist für mich Sozialismus pur, ist Kommunismus 2.0, das Politbüro in Brüssel, mit teilweise ungewählten Vertretern, wie zum Beispiel Ursula von der Leyen, die ja nie demokratisch legitimiert wurde, die ja eingesetzt wurde mit dem Politbüro, die Kommission, sprich, ist ja schon Sowjetunion-Sprachduktus eigentlich, den wir da haben.
Ja, aber die Flagge ist blau, Marc. Du irrst dich.
Ja.
Die Flagge ist blau.
Ja, ja, blau ist das neue Rot, rechts ist links. Das ist der Paradigmenwechsel, von dem ich ja rede. Ich meine, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass gerade vor allem auch Linke und die Grünen in Deutschland zum Beispiel die größten Befürworter von Waffenlieferungen sind und auf einmal Maschinen und Waffenkategorien runterbeten können, als ob sie irgendwie ein Rezept aus dem Kochbuch vorlesen. Also wir sehen da den Wechsel, dass auf einmal alles anders ist. Also die Welt steht auf dem Kopf.
Aber hat Europa nicht mit Osteuropa zumindest eine gewisse Form der Immunisierung dagegen? Weil die Osteuropäer lassen sich das sicher nicht gefallen. Das gibt es doch nicht, dass die Polen und die Tschechen und die Slowaken jetzt den blauen Sozialismus machen. Das gibt es nicht.
Also dann Geld fließt schon. Deswegen haben die auch alle fast noch keinen Euro, ja, weil sie genau wissen, das bringt nichts. Das Geldsystem ist schlecht, was die Europäer da installiert haben. Aber solange Geld fließt, werden die weiterhin natürlich an der Zitze der EU weiter sich laben. Und sobald das System zusammenbricht, dann gehen die auch wieder. Das ist ja ziemlich rational und pragmatisch. Ich habe viele Freunde, ich hatte meine Freundin in Prag und so weiter. Die sind es absolut pragmatisch und würden auch jederzeit der EU den Rücken kehren. Die haben da keine großen Emotionen.
Was ist mit Deutschen? Was ist mit Deutschland? Weil am Ende des Tages EU pipapo, ja? Was
ist Deutschland, wir werden eine interessante Entwicklung erleben. Deutschland ist auf dem Weg der Deindustrialisierung. Wir werden einen immensen Wohlstandsverlust sehen in den kommenden Jahren, selbst verursacht teilweise. Und ein Gutes hat die ganze Entwicklung. Wir werden vom Nettozahler zum Nettoempfänger innerhalb der EU werden.
Das Problem ist Österreich nur, zahlt dann alles.
Genau. Problem ist nur, es wird dann keine anderen Nettozahler mehr geben. Weil Deutschland ist die Lokomotive natürlich von Europa und von der EU. Und dann wird natürlich die EU sein Ende finden. Und das war ja leider auch vorhersehbar, hatte ich ja auch in dem einen oder anderen Buch und Interview schon prophezeit, dass solche künstlichen Konstrukte nicht funktionieren und sie sind ja jetzt schon moralisch eigentlich bankrott.
Meine große Sorge, es gibt viele Menschen, die finden die EU immer noch gut.
Ja. Die Idee war auch gut, das war eine hehre Idee, eine noble Idee, aber wurde halt leider vergewaltigt durch die jetzige Generation. Also die Gründungsväter nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, wir müssen zusammenrücken, Einigung und Frieden hochheben, deutsch-französische Freundschaft, europäische Wirtschaftsunion, alles easy, aber der Euro war halt der Durchstoß, das hat das ganze System dann de facto aller Abgrund bewegt.
Was ist die Alternative? Also wir sehen ja, und wir sollen doch nicht so tun, als würden wir das nicht sehen. Also es wurden ja zum Beispiel in Deutschland gerade die Reichsbürger hops genommen, ja, die ja offenbar irgendwie einen Umsturz geplant haben. Ich bin jetzt auch nicht der, der sich jetzt jeden Artikel dazu durchgelesen hat, aber die Aufregung ist groß. Also wir sehen einerseits auf der rechten Seite radikale oder sage ich jetzt mal nationalistische Strömungen. Wir sehen auf der linken Seite, das sammelt sich dann meistens in der Klimawandelbewegung oder ich weiß auch nicht genau wo.
Wir sehen immer mehr Extreme. Und das ist ja genau die Entwicklung, das sind ja diese Zyklen, von denen ich immer wieder spreche. Vor 100 Jahren hatten wir die gleiche Entwicklung auch in Europa. Wir hatten starke linke Strömungen, starke rechte Strömungen. Extremisten werden immer stärker. Warum? Weil die Menschen mit dem System unzufrieden sind. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, die Menschen sind so unzufrieden mit dem System wie noch nie. Und durch eine schlechte Politik förderst du natürlich den Nährboden für extreme Meinungen am linken und rechten Rand. Und das ist brandgefährlich für unsere Demokratie. Und da müssen wir halt einsetzen. Und zwar nur durch bessere Politik. Die Frage, die wir uns halt stellen müssen, kann die EU sich reformieren und sind die Parteien, die wir jetzt haben, tatsächlich die Zukunft? Da muss ich leider sagen, ich befürchte, nein. Sind diese extremen Kräfte die Lösung? Auf gar keinen Fall.
Also, was die EU betrifft, auch sogar was den Euro betrifft, bin ich ja ein bisschen gemäßigt, aber nicht, also ich tue mir immer schwerer damit, vor allem den Euro. Ich habe so viel Zeit verbracht, die Geschichte des Euro zu recherchieren, auch als Alternative zum Dollar, mit viel Gold dahinter, unabhängig vom Nationalstaat, harte Währung mit harten Regeln. Ich muss schon lachen, wenn ich es sage. Ja? Also es ist offenbar alles schon durch, aber es fällt mir immer noch schwer. EU selbst, da wird es halt jetzt so, es ist eine Sache, sich zu beschweren über hier schlecht und da schlecht und eine andere Sache zu sehen, was jetzt alles passiert. Also Chat-Überwachung, Bargeldobergrenze, was sie in Holland machen mit den Bauern.
Absurd, ja.
Die Idee von Ursula von der Leyen zu sagen, wir machen jetzt Kriegswirtschaft, zu sagen, wir wollen jetzt also quasi Kommandowirtschaft einführen. Also da werden jetzt Dinge durchgepeitscht über Brüssel, die ich nicht mehr unterstützen kann, gar nicht mehr. Und dann denke ich mir, okay, was ist die Alternative? Also einerseits, okay, wir können uns darüber aufregen. Dann muss man sagen, dass wir uns aufregen können, zeigt, dass zumindest die Demokratie, der öffentliche Raum noch funktioniert. Oder?
Mal schauen. Ich meine, wir hatten jetzt die Twitter-Files und wir sehen ja, wie auch dann die Meinung teilweise gemacht wird oder zensiert wird. Cancel Culture ist ja schon seit Jahren en vogue und ungeliebte Meinung wurde gern mal gecancelt oder halt dann diskreditiert, wie Crash-Prophet zum Beispiel.
Ja, aber Marc, dich kann man nicht canceln. Und du könntest wahrscheinlich jeden Tag, du hast wahrscheinlich jeden Tag 5 Anrufe, dass du hier sitzt, da sitzt und kannst überall, weil du bringst die Quote und kein Mensch will dich canceln.
Ja, und weil ich aber auch mit Daten und Fakten natürlich argumentiere und weil vieles halt dann doch irgendwann wahr ist. Aber Fakt ist, also ich wurde zum Beispiel jetzt, Lanz war ich schon länger nicht mehr und die Redaktion hat ganz klar gesagt, dass halt meine Meinung teilweise natürlich auf nicht guten Boden bei ihnen gefallen ist, obwohl natürlich die Fakten jetzt dafür sprechen, dass ich Recht behalten habe, egal ob jetzt Euro oder auch Corona und so weiter. Aber ja, natürlich, deswegen ist ja die Demokratie so, so erhaben und so unterstützenswert und beschützenswert, dass wir darum auch kämpfen. Aber wir sehen halt, dass die EU immer mehr planwirtschaftlich sozialistisch agiert mit Energieausweis, mit den Bauernprotesten etc. pp. Und da müssen wir halt jetzt Einhalt gebieten. Die Frage ist, können wir die EU reformieren? Ich glaube nein. Ich glaube eher, es wird den typischen Weg gehen, dass Imperien zusammenkrachen, dass die EU nochmal wie eine Supernova kurz vor dem Exodus dann nochmal sich extrem aufbläht, nochmal neue Länder reinholt und dann in sich zusammenklappt.
Digitale ID soll ja auch kommen.
Kommt, ja? Kommt auch. Also ich kann euch schon sagen, wohin die Reise geht. Also die 10.000 Euro Bargeldobergrenze ist ja nur der Anfang für das digitale Geldsystem. Es wird ein digitaler Euro kommen, es wird eine Wallet kommen, direkt bei der EZB oder direkt bei der Nationalen Bank. Dann wird es ein CO2-Konto geben, also Guthaben. Dann digitales Impfzertifikat haben wir ja schon. Es geht um die komplette Überwachung de facto. Das heißt, du wirst irgendwann nur noch ein Konto haben, damit dann die Zahlungsströme überwacht werden können, damit dann gleich Steuern eingezogen werden können. Vielleicht sogar wie in China mit einer Art Schwundgeld, also Silvio Gesell lässt grüßen, ja, Wirkel-Experiment, innerhalb von 3 Monaten musst du den Konsum anheizen, die Inflation sozusagen befeuern, ansonsten ist dein Geld 10% weniger wert. Aber
das heißt, die Inflation sowieso, das
Schwundgeld. Ja, aber dann halt doch mal extra on top, weil der Staat muss, wir müssen eine Lösung finden, Nico, und die Lösung ist ja, die Schulden sind zu hoch und das System ist zu schwach. Wir werden keine, es gibt 4 Möglichkeiten, die Schulden aus dem System zu bringen. Die erste Möglichkeit ist natürlich Wirtschaftswachstum. Wo sollen wir hinwachsen, wenn wir erstens kaputte Lieferketten haben, zweitens die Globalisierung sehen und drittens eigentlich alles de facto schon haben und demografisch auch im absteigenden Ast sind? Wir können nicht aus der Krise rauswachsen. Es ist de facto nicht möglich.
Aber wäre eine Deindustrialisierung, also eine Reindustrialisierung, nicht eigentlich die Antwort auf die Globalisierung?
Ja.
So große Wörter. Ja?
Ja.
Also weniger China, mehr Deutschland.
Ja. Ja?
Meine persönliche Meinung, was Deutschland betrifft, ist, ja, wenn du den ganzen EU-Kladderadatsch wegnimmst, ja, 50% der Steuern einfach streichst,
ja,
und 50% der Bürokraten einfach auf die Straße setzt und den Deutschen sagt, jetzt vergessen wir mal die Umweltverträglichkeitsprüfung und ihr könnt jetzt wieder Autos bauen, ist Deutschland wahrscheinlich innerhalb von 2 Jahren die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt.
D'accord, aber jetzt bist du Nazi.
Nein, ich bin kein Nazi.
Doch,
nein,
doch. Du bist für fossile Energie, du bist für Verbrennermotor, du bist für noch mehr Wirtschaft, noch mehr Umweltverschmutzung, du bist gegen das Narrativ. Und jetzt kommt halt dann die Cancel Culture. Ich wollte nur kurz erklären, wie es sich anfühlt, wenn du praktisch gegen das Narrativ schießt. Das Narrativ ist gerade, wir müssen weg vom Verbrennermotor, wir müssen weg von fossilen Energieträgern, wir müssen weg von unseren Garanten des Wohlstandes. Und wir haben keine Rohstoffe in Mitteleuropa und in Deutschland. Wir haben vor allem Brain und wir haben vor allem Innovation. Das hat Europa, Deutschland groß gemacht. Deswegen sind wir Exportweltmeister gewesen. Deswegen gibt es Deutschland, Österreich, Schweiz so gut. Nicht, weil wir irgendwie Öl haben, wie jetzt im Mittleren Osten. Und das hat die jetzige Politik, auch wieder Zyklen, vergessen. Weil es gibt dieses schöne Zitat auch aus meinem Buch von Michael Hopf, der gesagt hat, also harte Zeiten kreieren starke Menschen kreieren gute Zeiten kreieren schwache Menschen. Und schwache Menschen kreieren eben schwere Zeiten. Und da sind wir jetzt im letzten Viertel. Wir sind kurz vor dem Winter, wenn man es jahreszeittechnisch betrachtet. Und jetzt kommt halt diese spätrömische Dekadenz nach dem Motto, hey, wir wollen der Welt erklären, wie es läuft. Wir sind die Moralpolizei. Wir wollen euch erklären, hier One Love in Binde in Katar. Wir wollen euch erklären, wie wir CO2 einsparen müssen. Dass aber 84% der weltweiten Energie durch fossile Energieträger einhergeht oder entsteht. Dass Entwicklung, dass praktisch Bevölkerungsentwicklung Hand in Hand geht mit Wirtschaftswachstum und mit Energieverbrauch, das wird ad acta gelegt. In China, in Indien oder in Afrika wollen die Leute einfach nach vorne kommen. Die wollen nicht irgendwie auf die Bremse drücken und jetzt irgendwie hier für den Frieden sich irgendwo ankleben.
Gut, das
würde ich den Chinesen auch nicht raten. Ne? Wenn du da mal angeklebt bist, wissen sie, wo sie dich finden können, die Schergen der Kommunistischen Partei. Deswegen nochmal mein Argument. Offenbar ist es ja in Deutschland und in Europa noch möglich. Wir sitzen hier und können frei reden und werden hoffentlich nicht gecancelt. Also, ja.
Und Blackout, alles weg. Aber ja, warte mal kurz. Nico, bevor du die Frage stellst, ich habe noch drei Punkte zu erwähnen. Weil ja. Ich hatte ja gesagt, erstens, wir können Schulden tilgen durch Wirtschaftswachstum. Zweitens durch Inflation. Also praktisch, dass wir höhere Inflationsraten sehen, ja. Damit der Staat sich auf Kosten der Bürger entschuldet. Das ist das erklärte Ziel momentan. Da kann man nur hoffen, dass es funktioniert. Drittens durch Schuldenumstrukturierung, also Währungsreform, Hyperinflation. Und viertens durch Krieg. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die Inflation natürlich funktioniert.
Also das heißt, in Wahrheit wollen wir gar nicht gegen die Inflation ansprechen. Das ist auch irgendwie das, was ich letztens auch besprochen habe mit anderen Bitcoinern. So eigentlich, ja, das Print, ja, drückt halt das Geld. Let's go. Ja. Ja. Ist auch das, ich meine, Russell Napier hat das, glaube ich, in einem Interview sehr gut gebracht. Er hat gesagt, ja, eben, das ist Inflation, aber bei gleichzeitiger Reindustrialisierung. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Was ich bin, ist nicht wichtig. Ja, ich bin nur der Meinung, dass ich glaube schon, dass gewisse Dinge sich im Narrativ auch ändern werden müssen,
ja,
für eine Reindustrialisierung. Und potenziell sind das eben genau diese Umweltgeschichten. Ich glaube schon, dass, weil anders wird es nicht gehen. Ich glaube, da bin ich bei dir mit quasi Sternchen. Was geht in Richtung erneuerbare Energien, werden wir schon machen und sollten wir auch machen. Ja. Und sollten wir auch investieren. Ja? Weil genau. natürlich die Abhängigkeit von fossiler Energie, das ist jetzt, weiß jetzt jedes Kind, ist schon alleine geografisch und geopolitisch jetzt keine smarte Idee. Ja? Wobei,
ja,
es war ja die Idee dahinter, es ist nur offenbar schiefgegangen. Aber was erwartest du fürs nächste Jahr? Das nächste Jahr wird dann einfach nur ein langweiliges weiteres Zinsen anheben und dann auf den Pivot warten, oder wie?
Nee, es wird meiner Ansicht nach, wie gesagt, noch turbulenter wahrscheinlich wie 2023, auch wahrscheinlich geopolitisch, politisch sowieso oder auch sozial. Ich erwarte, dass wir ein Pivot sehen bei den Notenbanken tatsächlich, weil einfach wir können das System nicht so fahren wie momentan. Das heißt, wir haben weltweit die höchste Schuldenquote, wir haben extreme Staatsschulden, Unternehmensschulden, wir haben Zombie-Unternehmen generiert in den letzten Jahren durch die Niedrigzinspolitik und durch das viele billige Geld. Und jetzt haben wir aber 4% Zinsen in den USA, wir sind bei über 3% in der Eurozone. Wir sehen schon, das System kommt an seine Grenzen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurückgehen. Und das heißt, irgendwann nächstes Jahr, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wird halt dann die Notenbank wahrscheinlich die die erste sein, die sagen werden, ach, übrigens, Zinsen werden jetzt erstmal gestoppt. Wir haben jetzt bald auch wieder FOMC-Meeting. Wahrscheinlich werden die Zinsen nicht mehr ganz so stark steigen wie zuletzt mit 75 Basispunkten. Und dann werden wir einen Rückzieher sehen der Notenbanken, dann werden sie die Geldschleusen wieder öffnen und dann sehen wir praktisch wieder eine Reflationierung, ein Melt-up an den Aktienmärkten, bei den risikoaffinen Assets wie jetzt Kryptowährungen, Tech-Aktien etc. Und dann wird der Markt nochmal geflutet und dann wird man so einen finalen Melt-up sehen.
Aber das glauben wir bei jedem Melt-Up, glauben wir, ist es der finale Melt-Up, oder?
Nee, also ich habe es ja versucht zu erklären, warum es dieses Mal tatsächlich jetzt dann der letzte sein könnte, weil das System einfach so geleveraged ist, weil es so an allen Ecken ächzt und kracht und die Politik ja auch verzweifelt ist, als auch die Notenbankpolitik, dass ich tatsächlich, ich gehe immer nach wie vor davon aus, dass das jetzige Fiat-Geldsystem in dieser Dekade entweder komplett umstrukturiert wird, ja, also dass es digitalisiert wird, um nochmal Leben einzuhauchen, also CBDCs, digitaler Euro, digitaler Dollar.
Digitale Diktatur ist das genannt.
Digitale Diktatur, genau. Oder halt, dass wir dann wirklich ein neues Geldsystem sehen. Und da ist die einzige Alternative, die wir momentan haben, ist Bitcoin.
Und dazu kommen wir gleich.
Gerne.
Aber zuerst mal die Frage.
Spoiler.
Spoiler-Alert. Ja, ich würde gerne kurz zur digitalen Diktatur kommen. Mhm. Was meinst du damit und kannst du unterscheiden zwischen eben, weil du sagst digitaler Dollar, weil ich sehe das zum Beispiel in den USA bei Gott nicht so stark wie bei uns über die EU. Also die einzigen, die darüber reden, sind die Chinesen, die setzen es um. Funktioniert aber auch nicht wirklich, weil die werden, wie wir gesehen haben, schalten sie ihnen die Covid-Zertifikate ab und nicht das Geld, weil soweit haben sie die CBDC noch nicht ausgerollt in China. Und das, wir sehen es in Brüssel, wir sehen es aber nicht in Berlin, nicht in Paris und nicht in Wien. Also das wäre mir noch nicht aufgefallen, dass da in diese Richtung wirklich aktiv gearbeitet wird von den Nationalstaaten. Mhm. Ist meine Meinung.
Ja.
Aber wir sehen es auch nicht wirklich in den USA, aber vielleicht siehst du es anders.
Ja, also der deutsche Wirtschaftsminister, der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat vor einigen Tagen gesagt, dass praktisch der digitale Euro so sicher sein wird wie digitales Bargeld, so hat er es genannt. Ja? Also es wird so sicher sein wie Bargeld. Also ich kann dir auch sagen, das weiß ich auch aus Insiderquellen, alle Notenbanken weltweit arbeiten mit Hochdruck an den digitalen Währungen, weil sie einfach wissen, die Zeit läuft ab. Die Menschen, das Vertrauen der Menschen ins Geldsystem erodiert immer mehr und sie müssen diesen Fluchtweg Bargeld irgendwie stoppen. Weil momentan kannst du halt sowohl einen Bankrun organisieren, also wenn nur 5% der Bargeldmenge abgehoben wird, wenn 5% der Bevölkerung hier die Banken stürmen würde und würde das Bargeld abheben, wären alle Banken pleite, wir hätten gar nicht genug Bargeld.
Das haben wir aber gesehen, bei der Corona-Krise ist genau das passiert. Und da sind die Banken nicht pleite gegangen.
Dass 5% abgehoben wurden. Ja,
wurde abgehoben ohne Ende, ne?
Ja, aber es war nicht genug. Es war noch genug da. Und die Notenbanken haben nachgedruckt, aber Fakt ist, also man kann erstens einen Bankenrun verhindern und zweitens könnte man dann praktisch auch den Fluchtweg der Bürger in die anonyme Bargeldhortung beenden und damit wären wir alle transparent, wir hätten alle unser Geld in der Wallet bei der EZB und das ist meiner Ansicht nach das erklärte Ziel. Und wenn jetzt natürlich, wenn jetzt Menschen da stehen würden bei der EZB, bei der EU, denen man vertrauen kann, könnte man sagen, okay, aber sobald eine andere Regierung gewählt wird oder ein anderes Narrativ da wäre, es in falsche Hände gelangt, dann ist es natürlich brandgefährlich, so ein Tool zu haben.
Stichwort Vertrauen. Ganz wichtig, nicht? Ja. Das ist für uns Bitcoiner der zentrale Punkt. Aber also das heißt, wir haben die Central Bank Digital Currency, großes Thema. Ja? Aber wie gesagt, in Amerika noch nicht mal sicher, dass umgesetzt wird, die Europäer hätten es gerne. Aber sie haben sie, es geht, also ich suche jetzt quasi nach einer unter Anführungszeichen positiven Perspektive auf das Ganze. Positiv in dem Sinne, dass es, man kann es auch interpretieren als einen vollkommen verzweifelten Abwehrkampf. Weil du hast den Dollar. Wir wissen von Binance und was weiß ich, ja, was es noch alles gibt, welche Börse noch nicht zusammengebrochen ist, aber wir wissen, wir wissen aus der Kryptowelt, kein Mensch braucht einen digitalen Euro, oder? Ja. Die ganze Welt, also...
Ja gut, wir, aber die draußen natürlich, 99% der Bevölkerung, die halt von Bitcoin und Kryptowährung gar nichts halten und auch keinen Zugang dazu haben, die Boomer-Generation oder irgendwelche anderen Freaks, ja, die einfach sagen, nee, es ist ein Pyramidensystem, mache ich nicht mit. Deswegen das Narrativ wird ja gestreut durch die Presse, dass halt Bitcoin böse ist oder FTX ist pleite, Achtung, Finger weg von Bitcoin.
Klar, aber was ich eigentlich meine ist, wir sehen in der digitalen Ökonomie, dass es einfach automatisch dollarisiert wird, darauf will ich hinaus, dass wir einfach, wenn du in Binance nutzt, in Afrika oder in Lebanon oder in Südamerika, dann nutzt du einfach Dollar-Stablecoins, weil wozu brauchst du eine Euro-Stablecoin? Es gibt einen einzigen Grund, wozu du eine Euro-Stablecoin brauchst und das ist, um deine Steuern in Europa einfach ausrechnen zu können. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, die EU ist unter diesem gewaltigen Druck, du hast dieses regionale Geld, das in einer digitalen Welt eigentlich keiner braucht, weil du hast A, entweder den Dollar, wenn einen digitalen Dollar hereinkommt, wie sollst du den aufhalten, außer durch digitale Mauern und dann hast du natürlich Bitcoin. Ja? Ich glaube, dass die Angst, dass wir jetzt alle mit dem digitalen Yuan zahlen werden, ein bisschen vorgeschoben ist, weil wer macht das freiwillig? Ja? Aber ich glaube, dass die Europäer einfach nicht wissen, wie sie überhaupt ihre Position halten sollen.
D'accord, also es fehlt komplett in der europäischen Politik, ganz besonders natürlich an einer Vision, an einer Strategie. Zum digitalen Yuan muss ich sagen, wenn der natürlich goldgedeckt ist und unser Fiat-Geldsystem im Westen in die Bredouille gerät und die Chinesen kommen raus und sagen, hey, wir haben einen rohstoffgedeckten Yuan, der ist digital auf der Blockchain und knackbar, da werden viele Leute auf diesen Scam reinfallen. Es ist ein Scam, natürlich, Fiat ist ein Scam.
Ja? Aber auch goldgedecktes Fiat ist ein Scam.
Exakt, ja, auch ein rohstoffgedeckter zentraler Coin der Briten oder der Amerikaner wäre ein Scam. Also sobald es zentralisiert ist, ist es ein Scam, weil dann läufst du immer Gefahr, abgezockt zu werden, besteuert zu werden, enteignet zu werden. Deswegen brauchen wir dezentrale Lösungen, ja, die eben keine Staaten hinter sich haben und Bitcoin ist halt das erste Mal, dass praktisch Geld und Staat getrennt werden, ohne eine Autorität oder eine Institution wie jetzt eine Zentralbank. Aber nochmal, ich möchte darauf hinweisen, die Chinesen kaufen so viel Gold auf wie noch nie zuvor. Seit 2018 sehen wir alle Notenbanken, die aktiv Gold kaufen. Und im letzten Quartal, im dritten Quartal 2022, haben wir Rekordaufkäufe gesehen von Notenbanken, vor allem von China. Das heißt, da wird schon gerade Pax Americana und natürlich der US-Dollar als Weltreservewährung in Frage gestellt. Wir haben es gesehen, der Petrodollar, die Saudi-Araber haben zum allerersten Mal jetzt mit den Chinesen Deals gemacht in Yuan. Wir sehen, dass die Anfragen von der Biden-Administration bezüglich Erhöhung der Ölquote, um den Dampf rauszunehmen, der Inflationsdruck in den USA rauszunehmen, wurde abgelehnt. Man hat sogar 2 Millionen Barrel weniger gefördert. Also diese alte Verbindung zwischen Saudi-Arabien und den USA nach dem Motto, hey, wir beschützen die Monarchie und euer Königshaus und ihr liefert uns günstig irgendwie Öl und akzeptiert nur den Dollar als Bezahlung für euer Öl, ist vorbei. Und es ist eine Zeitenwende, das muss man sich überlegen. Und wir werden jetzt den Kampf sehen zwischen halt unterschiedlichen Nationen, die aufstreben, aber auch Währungen. Und nochmal, alle 70, 80 Jahre sieht man halt ein neues Geldsystem oder sieht man halt Verwerfungen. Und die sehen wir gerade live und in Farbe und es wird unglaublich große Kollateralschäden mit sich tragen, aber auch Chancen in sich birgen.
Aber vielleicht ist es einfach so, dass die, ich habe mich auch wirklich schon extrem beschäftigt mit der ganzen Dollar, Euro, Öl, Petrodollar und so weiter Geschichte. Ich habe auch genug darüber geschrieben, wie das ist, ja, und hier die Russen und da die Chinesen und BRICS-Währung und bla bla bla. Passiert ist nie wirklich was bisher. Es wird halt aufgebaut. Ja? Die Europäer wollten das. Europa wollte das immer und wird ja deswegen permanent unterwandert, was das betrifft und sanktioniert. Und die Europäer haben das versucht zuerst mit dem Irak, dann haben sie versucht mit dem Iran. Das hat alles nicht funktioniert. Mit Russland haben sie es auch versucht, hat auch nicht funktioniert. Ja?
Warum? Du musst immer fragen, warum hat es nicht funktioniert? Wer war dagegen?
Ja, das wird Bruno. Schon Washington sein. Ja,
ja klar,
aber der Punkt ist der. Der Punkt ist der. Wenn wir jetzt auf eine Welt, weil du musst ja immer mit den Karten spielen, die du hast. Ja. Wenn wir jetzt in eine Welt gehen, in der wir wirklich die Wahl haben zwischen einer digitalen Katastrophendiktatur, China-Style, ja, und einer möglicherweise Bitcoin-offen stehenden liberalen Demokratie mit allen ihren Nachteilen, aber trotzdem mit Kapitalismus, Amerika-Style, dann möchte ich, dass Europa mit Amerika geht.
Ja.
Egal, ob ich, das ist nichts Politisches. Ich habe nur keinen Bock, also auf das, was jetzt, was die EU jetzt von China lernt, auf das habe ich keinen Bock.
Ja, d'accord.
Und da ist die Frage, okay, gibt es da eine Chance? Jetzt reden wir mal über Bitcoin. Erstens, glaubst du, dass es eine Chance gibt, dass die Amerikaner wirklich Bitcoin geschehen lassen? Weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, das sehen auch die amerikanischen Bitcoiner so. Glaubst du das?
Ja, die Chance besteht. Also die Amerikaner sind da ein bisschen flexibler im Kopf und auch offener und progressiver. Und wir sind ja nicht nur, dass auch schon Repräsentanten des Parlaments, also des Senats und so weiter, Bitcoin gegenüber offen sind, dass die viel weiter sind, dass auch die Branche, also die Lobbyisten aus Silicon Valley dementsprechend open-minded sind. Und ich glaube, 2017, 18, 19 hat man noch versucht, Bitcoin zu stoppen oder zu verbieten, haben dann irgendwann erkannt, es geht nicht wirklich. Und jetzt, glaube ich, werden sie den Feind eher umarmen und vielleicht irgendwie integrieren oder wahrscheinlich regulieren.
Mein Argument ist das, aber das ist jetzt wirklich schon weit gedacht. Ja. Aber warum nicht? Die Amerikaner haben dieses Eigenverantwortung, Leistung, Kapitalismus, das haben die schon im Blut.
Ja.
Von ihrer ganzen Geschichte her. Ein Teil von uns hat es auch im Blut. Die Russen und die Chinesen haben es nicht im Blut. Ja? Die Saudis sicher nicht. Ja? Die haben nur Öl. Dass du vielleicht auch weniger brauchen wirst in Zukunft. Vielleicht. Ich sage jetzt nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist. Wir werden es natürlich weiter brauchen, aber der Trend geht schon weg von dem. Wofür gab es den Petrodollar? Den Petrodollar gab es, um den Dollar zu halten. Aber wenn es was Besseres gibt als den Dollar, wenn zum Beispiel eine digitale, dezentrale Kryptowährung, die sicher ist, global ist, permissionless ist und vor allem hart ist, dann brauchst du das natürlich nicht mehr. Und es wäre doch die amerikanischste Sache auf der Welt, den Europäern und dann auch den Russen und den Chinesen dabei zuzuschauen, wie sie Gold stapeln.
Und sie kaufen Bitcoin.
Und dann zu sagen, hey, a good idea,
ja,
we're doing Bitcoin now.
Ja.
Ja? Einfach dieser Pragmatismus der Amerikaner, das würde passen.
Ja.
Und auch, es gibt übrigens noch eine Serie auf Sky, ich weiß nicht, ob du die kennst, Devils, musst du mal anschauen, über so, da geht es um so eine Banker-Serie. Und da gibt es eine Folge, der heißt Satoshi Nakamoto. Und da gibt es einen Typen, der kämpft quasi für die amerikanischen Banker gegen die chinesischen Banker. Und der sagt, wir müssen Bitcoin adoptieren. Weil was sollen die Kommunisten machen, wenn wir eine harte Währung haben?
Ja, ja, klar.
Und das ist genau mein Punkt.
Ja, ist ein guter Punkt, den habe ich auch in meinem letzten Buch erwähnt. Nämlich die erste Notenbank, die praktisch Bitcoin adaptiert, die Bitcoin kauft, wird das ganze Spiel gewinnen. Und wenn die Fed morgen rauskommen würde, würde sagen, hey, übrigens, wir haben in den letzten 15, 20 Monaten haben wir einfach jeden Monat DCA betrieben, haben Bitcoin gekauft und haben jetzt einen der größten Bags, dann war's das. Dann haben die gewonnen. 100%. Überleg doch mal, du hättest vielleicht einen Bitcoin-gedeckten digitalen Dollar. Dann haben sie die härteste Währung der Welt praktisch gedeckt mit der härtesten Währung der Welt.
Aber wozu brauchen wir dann noch den Dollar?
Du brauchst ihn dann eigentlich de facto nicht mehr, aber sie hätten, wie gesagt, 95% da draußen werden niemals wahrscheinlich mit Bitcoin irgendwie in nächster Zeit bezahlen. Aber dann, wenn sie wissen, okay, der ist gedeckt mit Bitcoin, dann hat es mehr Vertrauen in der Welt, weil du darfst nicht vergessen, das Narrativ oder die Menschen werden das Vertrauen in Papiergeldwährungen verlieren durch die nächsten Krisen. Und dann werden sie nach was suchen, was gedeckt ist, wie bis 1971 der Dollar mit Gold. Und dann werden sie sagen, okay, der US-Dollar ist es, wir vertrauen den Amerikanern, die sind uns näher als jetzt irgendwie der Chinese. Und die sagen, das sind die Bitcoin, wir sehen die auf der Blockchain, das wird von allen Medien geschrieben, also glauben wir es, gehen wir eher in Dollar.
Gut, die Bitcoin-Maxis werden natürlich erklären, dass es nicht notwendig
natürlich,
ist.
Natürlich.
Rein technisch ist es ja nicht notwendig.
Nein, null. Nico, aber wir dürfen nicht von uns ausgehen. Das ist das Problem. Das ist ja auch, warum die Bubble irgendwie immer in sich drin ist und Inzest betreibt, sondern wir müssen vom Normalbürger draußen ausgehen. Und nochmal, 95% da draußen hat von Bitcoin entweder gar keine Ahnung oder denkt, es ist böse, Energiesau und was weiß ich, vom FBI generiert worden.
Ich glaube, dass 95% in Wahrheit, es ist, glaube ich, mehr Leute, die es checken, als du glaubst.
Es werden mehr.
Nee,
es werden mehr. Dank deines Podcasts natürlich werden es immer mehr. Es werden mehr, natürlich, klar, aber...
Schöne Grüße gehen raus an den Uberfahrer von Dejan. Wir werden leider seinen Namen nicht, aber er hat gerade das Video vorgespielt. Der hat genau verstanden, worum es geht, hat mir schöne Grüße geschickt. Das schicke ich ihm schöne Grüße zurück.
Genau. Ja.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at.
Ja, von 14. bis 17. September 2023. Was glaubt ihr, was ich da mache? Da bin ich auf der BTC 23, der zweiten Durchführung der bisher größten deutschsprachigen Bitcoin-Konferenz. Ich bin Speaker, ich bin Moderator dort, ich freue mich schon wirklich drauf. Und ab dem 21.12.22 geht der Vorverkauf los mit dem Code, was Bitcoin bringt. In einem Wort gibt es 5%. Wer mit Bitcoin bezahlt, kriegt nochmal 5%. Bis Jahresanfang geht dieser Vorverkauf und dann steigen die Preise in drei Schritten bis in den Herbst hinein, bis im September, wenn das Event vonstatten geht. Ich freue mich drauf, der Code gilt die ganze Zeit, was Bitcoin bringt, in einem Wort und wir sehen uns im September. Details, Karten und alles weitere gibt es unter bconf.de mit C, bconf.de. Es werden schon mehr. Und es ist nicht so, dass es, und ich meine, mir geht es darum, ich würde gerne eine optimistische, positive Gegenentwurf zu dieser ganzen digitalen Diktatur, aber auch zu den anderen Szenarien, die alle nur negativ sind, am Aufbauen. Ja? Also ich will weder einen Ökosozialismus, noch will ich zurück in den Nationalismus des 20. Jahrhunderts und den ganzen Wahnsinn. Ja? Das heißt, da sehe ich als Bitcoin wirklich als Chance. Wenn wir es schaffen, ein Betriebssystem zu nutzen, auf dem alle gleich sind, das alle gleich nutzen können, ja? Das heißt ja auch, Bitcoin ist das Geld deiner Feinde. Ja, das heißt, jeder kann es nutzen, auch die anderen, dann hätten wir wieder die Basis, um was aufzubauen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Bitcoin so viele Leute, auch junge Leute, anzieht, weil sie diese Basis suchen, weil sie einfach etwas brauchen, das ihnen auch in Zukunft Halt gibt.
Ja, weil wir einfach spüren, dass unser jetziges System am Ende ist. Wir alle spüren ja auch, dass wir nie wieder in die Zeit vor Corona zurückgehen, dass wir in Zukunft anders leben werden, arbeiten werden, aber auch bezahlen werden. Und Geld, das heißt nicht umsonst im amerikanischen Follow the Money, und Geld regiert die Welt. Wir brauchen jetzt wieder ein demokratisches, faires, gutes Geldsystem als Fundament für Wohlstand. Und ich bin absolut optimistisch, was es angeht. Ich glaube, die Zukunft der Menschheit wird grandios sein, aber davor werden wir erst durch dieses Tal der Tränen gehen müssen. Wir werden erst auf die harte Art und Weise kennenlernen müssen, dass Fiat ein Scam ist und dass wir ein neues, dezentrales, deflationäres und grenzenloses Geldsystem brauchen, was Staat und Geld trennt, und das ist Bitcoin. Und die Menschen werden es dann durch die harte Tour erlernen. Wie der Mensch halt durch Scheitern immer lernt, lernt er auch dieses Mal, dass er Bitcoin verwenden muss. Und dieses System wird uns auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultieren durch die Krisen. Und wir werden einfach erkennen, dass Bitcoin die einzig wahre Lösung ist. Und dann Jahrhunderten wir es auch adaptieren und verwenden. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und dann wird die Zukunft auch glorreich sein.
Aber du sitzt hier und auf deinem Pulli steht in Gold and Bitcoin we trust. Also Was ist mit Gold? Ich bin auch ein alter Goldbug. Und die Notenbanken werden irgendwann das Gold aus dem Keller holen.
Ja, werden sie. Und die größte Gefahr für Bitcoin ist tatsächlich ein Goldstandard. Weil Gold und Bitcoin sind für mich keine Feinde, keine Gegner, sondern sind eigentlich großer Bruder, kleiner Bruder. Beide stehen für Sound Money, also für ein gutes Geldsystem ohne Drittparteien, ohne Abhängigkeiten, ohne Gegenrisiko, Gegenpart. Und beide sind limitiert. Das eine ist durch Mathematik limitiert, das andere durch die Natur. Und Bitcoin hat halt den Vorteil, dass es halt jünger, dynamischer ist, und Gold hat halt den Vorteil, dass es seit 5000 Jahren halt bewährt ist und dass halt die Notenbanken natürlich darauf vertrauen, obwohl wir ja seit 1971 kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben. Trotzdem kaufen sie es. Warum? Weil sie wissen, Fiat ist ein Scam. Also schon ganz schön smart. Aber
das
stimmt ja.
Also das muss man wirklich sagen. Die Notenbanken haben das im Keller liegen, weil sie genau wissen, dass ihnen der Laden irgendwann um die Ohren.
Genau, weil die ist nicht doof. Nochmal, ich kenne ja einige EZBler und Bundesbankler und so weiter. Wenn man mit denen privat redet, ist natürlich der Tenor auch ein ganz, ganz anderer. Ja? Und wir haben ja EU, die EZB hat ja den zweitgrößten Goldschatz der Welt mit der Bundesbank zusammen, und die USA ebenso, und China baut auch massiv auf, weil sie einfach wissen, es ist mathematisch begrenzt, dieses Fiat-Geldsystem. Und Voltaire hat es ja gesagt, Papiergeld kehrt immer zu seinem inneren Wert zurück.
Der Eurozone hat sogar den größten Goldschatz, nicht alle gemeinsam, die Euro-Länder haben fast 13.000 Tonnen Gold.
Ja? Mehr wie die USA.
Mehr wie die USA, deutlich mehr als China oder Russland, zumindest was die offiziellen Zahlen betrifft. Aber der Goldstandard, ich meine, ich habe mich auch mit dem viel beschäftigt, der Goldstandard ist nur marginal besser als ein reines Fiat-System. Also in Wahrheit würde ich sogar so weit gehen zu sagen, die größere Gefahr für Bitcoin ist die Wiedereinführung der D-Mark.
Ja, wenn die aber auch noch goldgedeckt wären, wenn wir die Bundesbankpolitik hätten.
Ja, meine ich ja. Naja, die D-Mark wird sich hoffentlich die Bundesbank einführen und niemand anderer. Ja? Also die Bundesbank als, weil Trust, du hast Gold, du hast auf deinem Pulli, Gold, Bitcoin und Trust hätte die Bundesbank in Deutschland, hätte sie.
Ja, also die alte Bundesbank, die jetzige Bundesbank ist ja eher zur Reichsbank 2.0 verkommen. Das heißt, wir bräuchten auch wieder Leute in den Gremien als Präsidenten, die wirklich auch das Geldsystem durchdrungen haben, verstanden haben, integer sind und auch wirklich sozusagen dem Wohl der Bürger gesonnen sind und nicht irgendwie Politik betreiben, was ja seit Jahren leider passiert.
Wie kommen wir dorthin? Weil ich glaube zum Beispiel...
Durch einen Crash, durch Krisen.
Ich glaube, Crash.
Der Crash-Prophet wieder.
Also Bargeld abschaffen zu wollen, halte ich für vollkommenen Irrsinn. Es ist sogar in dieser Welt zwischen Gold, Bitcoin und Notenbankgeld, ist ja eigentlich das Papiergeld, also wirklich das physische Papiergeld, noch das beste Produkt, was die Notenbanken haben. Ja. Da ist das Vertrauen des Staates, das ist immer dieses Argument, da steht der ganze Staat dahinter, aber nur hinter dem Papiergeld. Glaubst du wirklich, dass wir dass die EU einfach verschwinden wird?
Ja.
Das ist eine Ansage. Hast du da ein Timeframe?
Also du weißt, es ist echt schwierig. Also ich kann dir sagen, ja, es wird, wann ist hart, weil die können Kaugummi ganz schön in die Länge ziehen. Also sind wir uns doch mal einig, nach 2008, nach dem Quantitative Easing, haben wir alle gedacht, auch inklusive mir, okay, jetzt kommt die Hyperinflation. Ja?
Ja.
Was wir nicht bedacht haben, was du vorhin schon schön erwähnt, ist, dass dieses ganze Geld um die Welt vagabundiert ist und Anlagemöglichkeiten gesucht hat, aber inzestiös innerhalb des Finanzsektors. Es ging in die Anleihenmärkte, es ging in die Immobilienmärkte, es ging in die Aktienmärkte. Da haben wir unglaubliche Assetblasen gesehen. Ne? Und da hat es einen oder anderen klugen Kopf tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt, inklusive dir und mir. Und wie gesagt, das war wirklich überraschend. Aber unabhängig davon, ich glaube, in dieser Dekade wird diese Zeitenwende vonstatten gehen. Und die EU demontiert sich ja schon selber. Die EU ist ja der größte Marketing-Gag eigentlich für Bitcoin, für freiheitliche Rechte und gegen die EU. Und dahingehend denke ich tatsächlich, dass wir in dieser Dekade das Ausspielen sehen. Vielleicht vertue ich mich um ein oder zwei Jahre, aber damit bin ich völlig okay.
Ja, mein Argument ist ja das. Wie du vorher gesagt hast, Deutschland darf ja nicht. Deutschland darf ja nicht hergehen und sagen, wir machen jetzt wieder Deutschland. Das ist ausgeschlossen. Sei ein bisschen Nazi. Aber was Deutschland schon machen kann, ist halt überall dort, wo die EU in die falsche Richtung rennt, richtig aufs Gas drücken. Ist ja auch eine deutsche Ursula von der Leyen, die alle zwei Wochen mit einer neuen irren Idee um die Ecke kommt. Ja? Und das ist sozusagen, also wie du gerade gesagt hast, es wird ja hier offenbar ein Werbeprogramm gefahren für die Vorteile der Freiheit und die Nachteile der Diktatur und der Planwirtschaft. Relativ, nur die Frage ist auch, A, ist das bewusst oder ist es nicht bewusst? Und B, haben wir recht? Oder Was ist, wenn wir falsch liegen? Was ist, wenn sie das einfach umsetzen, wir in 10 Jahren wirklich in einer digitalen Diktatur sitzen und nicht mehr machen dürfen, was wir wollen, nicht mehr sagen dürfen, was wir wollen, nicht mehr kaufen dürfen, was wir wollen?
Dann haben wir verloren.
Das heißt, es ist ein Kampf.
Ja. Aber ich weiß, dass wir gewinnen werden, weil der Mensch strebt immer nach Freiheit. Schau dir den Iran an, schau dir China an. Ich meine, da drüben werden die Protestler gegen die Lockdown-Politik werden irgendwie im Westen als Helden gefeiert. Ich möchte daran erinnern, vor einem Jahr, als Menschen auf die Straße gegangen sind, in ganz Europa gegen die Lockdown-Politik der Regierungen, wurden die als Querdenker und Nazis beschimpft. Also hier geht es gerade wirklich um die Aufrechterhaltung unserer hart erkämpften Demokratie, die unsere Großeltern und Urgroßeltern hart erkämpft haben. Und darum geht es im Endeffekt. Und wie gesagt, wenn du dir die Zyklen anschaust, siehst du einfach, es muss erst leider schlimmer werden, damit es besser wird, weil die Evolution der Menschheit ist seit jeher geprägt durch Krisen. Und erst wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn wir keinen anderen Ausweg haben, erst dann sind wir gewillt, was zu machen. Das kennen wir doch selber. 2008 Finanzkrise. Was haben die Politiker uns alle versprochen? Wir werden die Banken an die Kandare nehmen. Nie wieder sollen die sich so aufblähen, damit sie so systemrelevant werden und gefährlich werden. Pustekuchen. Die Banken sind noch größer, noch mehr Umsätze, noch mehr Volumen und vor allem sind sie noch systemrelevanter geworden und parallel hat man sie die Krisenverursacher noch geschützt, indem man Steuergelder den Krisenverursachern in den Hals geschüttet hat.
Klar, weil das Fiat-System nur einen Weg kennt, es muss weiter sich aufblähen.
Wie ein Krebsgeschwür.
Es geht nicht anders.
Es geht nicht,
und das merken ja die Leute, dieser Wachstumszwang und Degrowth-Bewegungen, es gibt ja also viele verschiedene Lösungsansätze, Bitcoin ist ja nur einer. Ich persönlich habe ja auch lange gebraucht, Bitcoin ernst zu nehmen. Viel länger als du. Was ist eigentlich deine Bitcoin-Geschichte?
Meine Bitcoin-Geschichte sind lustige. Und zwar für die Recherche für mein erstes und zweites Buch habe ich nach alternativen Geldsystemen geschaut, weil ich wusste, Goldstandard ist auch nicht so das Wahre. Das habe ich wie du erkannt. War trotzdem aber ein Goldbug und habe dann immer wieder geguckt und habe mich mit Schwundgeld beschäftigt und mit Vollgeldsystemen und so weiter. Regionalwährung, Chiemgauer etc. pp. Und es sind interessante Ansätze immer, aber es war nie das Perfekte, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich die nachhaltige Lösung. Und dann habe ich irgendwann mal empfohlen bekommen von einem Kunden in der Honorarberatung Bitcoin. Und ich voll, es ist ein Scam.
Aber was ist
Funny Money?
Welches Jahr sind wir jetzt?
2012 sind wir.
Ah, okay.
2011, 2012, genau. Und also sehr, sehr früh eigentlich. Und für mich war das einfach nur Funny Money, Magic Money, also Scam. Ich habe es nicht verstanden, bin ehrlich. Und dann bei der Recherche fürs zweite Buch ist mir dann wieder, das war 2013, ist mir dann wieder dieses Bitcoin über den Weg gekommen, habe es irgendwo gelesen im Internet. Dann habe ich mir doch mal die Mühe gemacht, weil da auch ein Link war zum White Paper, habe mir das runtergeladen und habe es mir dann auf den Nachttisch gelegt, aber da war schon so ein Stapel Bücher, um das zu lesen. Es waren 8 Seiten auf Englisch, kryptografisch, dachte ich, habe ich keinen Bock drauf, habe es immer in die Zukunft verschoben. Und dann irgendwann mal hatte ich den Buchstapel weggelesen, war dann in Würzburg auf einem Vortrag vor vielen 100 Leuten und war dann abends, als ich heimkam, kam so aufgeladen, noch voller Adrenalin, dass ich nicht schlafen konnte. Und da ich zu faul war, runterzugehen, habe ich auf den Nachttisch geschaut und da lag dieses scheiß White Paper und dachte, okay, komm, jetzt liest es halt mal. Hey, und ich sagte, eins war mindblowing. Also danach war ich noch wacher. Ich habe es gelesen und ich wusste innerhalb von wenigen Zeilen, that's it. Wie genial. Es ist ein genialer Geniestreich von Satoshi Nakamoto. Habe meine Frau geweckt. Ich habe gesagt, hey, das ist die Lösung, das ist die Lösung. Und sie hat gesagt, hey,
lass mich. Sicher begeistert.
Ja, die war sehr begeistert. Lass mich schlafen, lass mich scheiden und so. Und das Erste, was ich am nächsten Tag gemacht habe, war alles, was ich finden konnte, damals Andreas Antonopoulos, über Bitcoin zu lesen, anzuschauen, zu kaufen. Und ich habe dann auch tatsächlich am nächsten Tag versucht, Bitcoin zu kaufen. Es hat auch geklappt. Damals gab es schon Bitcoin.de. Und seitdem hat mich der Virus, der positive Virus des Bitcoin erfasst.
Aber du bist trotzdem noch, anders als viele andere Bitcoiner, und ich glaube, du bist ja auch ein Bitcoin-Maxi? Maximalist? Also ich meine, verglichen mit anderen Kryptowährungen?
Ja. Würde ich schon sagen. Also wenn man so handhaben möchte, wenn man solche Kategorien haben muss, ja. Also ich glaube, Bitcoin ist die einzig wahre, weil sie dezentral ist und alles andere sind dann eher Shitcoins, ja.
Ja.
Grüße an den Taxifahrer.
Wir haben leider seinen Namen nicht. Also nur zur Erklärung, mir wurde gerade ein Video zugeschickt, eben, das ich mir Marc kurz vorher angesehen habe, wo ein Freund von mir mit einem Uber unterwegs ist und der Uberfahrer ihm genau das erklärt, was der Marc hier gerade erklärt hat und dann ihm Grüße rausgeschickt hat an mich, was uns sehr gefreut hat.
Und wir müssen erwähnen, er hat einen Migrationshintergrund, spricht gebrochen Deutsch und ist, schätze ich mal, so 60, also eher Richtung Boomer.
Ja, ich würde sagen, gebrochen ist der falsche Ausdruck, mit ein bisschen Slang, aber das tust du auch. alright, wie haben wir jetzt die digitale Diktatur, wir haben Bitcoin, wollen wir uns nochmal kurz zusammenfassen, auch für die Hörer, also was glaubst du, wir gehen jetzt, du gehst davon aus, jetzt rein, wirklich Geldanlage, bla bla bla, Bitcoin-mäßig, du gehst davon aus, Tal der Tränen, wir sind jetzt unten und wenn die Zinsen wieder drehen, dann geht alles wieder rauf und dann ist der letzte quasi Crack-Up-Boom nach Mises oder wie stellst du dir, was ist dein Szenario wirklich ganz konkret?
Also Bitcoin, darf man nicht vergessen, Bitcoin ist eine Versicherung gegen die Geldmengenausweitung der Notenbanken, das heißt, wir sehen es eine ganz starke Korrelation, Geldmenge und Bitcoin, das heißt, wenn die Geldmenge reduziert wird, dann crashen natürlich risikoaffine Investments wie Tech-Aktien oder halt dann Kryptowährungen bzw. Bitcoin. Das heißt, solange die Notenbanken nicht aufs Gaspedal drücken und wieder Geld ins System pumpen, wird Bitcoin weiterhin im Bärenmarkt bleiben. Und es wird noch, denke ich mal, bis 23 reinlaufen. Also erstes, zweites Quartal erwarte ich dann, dass die Notenbanken eine Kehrtwende machen müssen, weil der Druck zu groß ist, weil die Zinsen
Quartal
zu hoch
schon.
Sind. Zweites Quartal. Auch da wiederum irgendwann 23, sagen wir mal so. Ja. Aber ich denke mal, es kommt früher, als manche erwarten, der Pivot, weil der Druck einfach zu groß wird, weil die Zinsen halt unglaublich die Staaten belasten, die Unternehmen belasten, weil wir auch dann eine Rezession sehen werden. Wir werden auch sehen, dass Unternehmen, Mitarbeiter weiter entlassen werden. Und das Perverse ist ja, die Fed will ja die Pleiten. Die Fed will ja, dass die Immobilienblase platzt. Die Fed will ja destruktiv sein. Nur so kann sie die Inflation einfangen und reduzieren. Erst dann ist sie ja erfolgreich mit ihrer Geldpolitik. Und das wird dann der Startschuss sein, der nächsten Rallye bei Tech-Aktien, aber auch bei Kryptowährungen.
Du musst dir vor allem deswegen rausnehmen, damit du nachher wieder reinpumpen kannst. Wenn du jetzt noch Werte reingepumpt hättest, dann hättest du jetzt schon wirklich die Gefahr einer Hyperinflation.
Ja, aber wir haben jetzt so viel Geld rausgezogen wie noch nie zuvor. Und das hat das System natürlich stark an den Rande des Abgrunds gebracht. Und deswegen werden sie auch dann schnell wieder in die andere Richtung tendieren müssen, um das System zu stabilisieren. Es wird immens werden. Die Kollateralschäden werden natürlich von diesen Achterbahnfahrten krass sein. Das darf man nicht vergessen. Und es wird halt Inflationswellen auslösen.
Glaubst du, dass das Szenario von Napier möglich ist, dass wir wirklich 20 Jahre lang hohe Inflationsraten zwischen 4% und 6% sehen, aber bei gleichzeitiger politischer Stabilität? Also meine Angst ist ja quasi, dass das, was du beschreibst, funktioniert, also dass das quasi umgesetzt wird, dass die EU so weitermacht wie bisher, dass die digitalen ganzen Diktaturkontrollen-Dinge eingeführt werden und dass die Leute quasi ruhiggestellt werden durch Inflation, aber auch durch einen Aufstiegsmöglichkeiten für die jungen Leute, dass du quasi denen die durch die Reindustrialisierung wieder was gibst, an das sie glauben können.
Ja, das wäre eigentlich das Worst-Case-Szenario, finde ich auf jeden Fall. Dann müsste man tatsächlich vielleicht doch Europa verlassen und woanders hinziehen und gehen. Also ich hoffe es nicht. Auf der anderen Seite, die Alternative dazu ist auch nicht wirklich rosa-rot und rosig und toll. Das ist praktisch, dass der Schmerz schnell beendet wird durch einen kurzen Tod und dann geht es wieder aufwärts durch eine Wiedergeburt. Ich denke tatsächlich, dass wir keine politische Stabilität erleben. Ich glaube tatsächlich, dass wir hohe Inflationsraten sehen werden, aber vielleicht eher zwischen 3% und 8% und dann bei der nächsten Inflationswelle erwarte ich auch deutlich zweistellige Inflationsraten und dann eigentlich auch das Ende des Systems. Das wäre mein Traumszenario, dass dann praktisch wir ein Reset sehen. Und zwar einen positiven Reset, muss ich betonen. Und ein neues Geldsystem etablieren. Und dann gibt es halt die Frage, werden die jetzigen Protagonisten sich durchsetzen und wir werden praktisch den digitalen Euro sehen mit allen Nachteilen? Oder werden wir dann uns zur Freiheit hinbewegen und sagen, okay, wir wollen eine Konkurrenz der Währungen und ich entscheide mich für den Bitcoin, der andere für einen digitalen Gold-Token oder whatever. Und es wird sich zeigen. Das ist die Befürchtung, die ich habe oder die Hoffnung auf der anderen Seite.
Gut, digitaler Euro können wir noch einen ganzen Abend füllen, aber ich meine, noch ist der ja nicht vor der Tür. Hast du eigentlich schon mal die Frage gestellt, darf die EZB das eigentlich? Ich hätte das gerne beantwortet. Also Christian Lindner, falls Sie zuhören, ja, mal die Juristen beauftragen. Ich hätte gerne eine Antwort. A, ist die EZB überhaupt auf Basis der Verträge dazu in der Lage, einen digitalen Euro einzuführen? Weil das ist schon eine komplette Änderung
sagen,
des Systems.
Nein, ist sie nicht. Das einzig wahre Zahlungsmittel ist der gedruckte Geldschein und die Münzen. Das ist das wahre Geld.
Ja, aber kann die EZB überhaupt einen digitalen Euro einführen, ohne die EU-Verträge zu ändern?
Nee, also meiner Ansicht nach nicht. Das, was ich jetzt gehört und gelesen habe, ist sie nicht dazu ermächtigt. Aber doch mal, es werden am laufenden Band Gesetze gebrochen, momentan von oberster Stelle und keiner kümmert sich drum rum, weil wo kein Kläger ist, gibt es auch keinen Richter. Dahingehend werden sie schon wieder irgendwie hindeichseln. Also wir haben in Deutschland auch seit Jahren eigentlich verbotene Staatsfinanzierung und wenn das Verfassungsgericht aber sagt, nö, passt und so, so what?
Naja, aber es geht ja nicht darum, es muss ja auch Menschen geben, innerhalb sogar innerhalb der EZB, innerhalb der EU, innerhalb der deutschen Bundesregierung, der französischen Bundesregierung, die das aufhalten wollen. Das gibt es ja nicht, dass da alle da sitzen und sagen, ja, das ist eine gute Idee, weil es ist ja keine gute Idee, weil dieses digitale Gefängnis, in das wir dann alle gesperrt werden, da landen sie ja auch drin und ihre Kinder.
Also ob die es langfristig denken, weiß ich nicht. Und der Druck ist halt auch groß in den Parteien natürlich. Erstens wegen Karriere und Fraktionszwang etc. pp. Ich glaube, wenn du gegen das Narrativ schießt, wirst du auch ganz schnell dort gecancelt und weggelobt oder rausgeschmissen. Also ich habe die Hoffnung tatsächlich in den politischen Apparat komplett verloren in den letzten Jahren. Und ich kenne Politiker von bis, ja. Und ich habe auch einen guten Freund, der im Bundestag sitzt, oder Volker Wissing, Bundesverkehrsminister in Deutschland und so weiter. Du wirst irgendwann inhaliert vom System. Das ist eine Art Gruppenzwang. Und dann, wenn natürlich das Narrativ kommt, meine Corona-Politik, jetzt im Rückspiegel der Geschichte, wissen wir einfach, vieles war falsch, war übertrieben, war nicht verhältnismäßig etc. Nichtsdestotrotz haben alle mitgemacht, weil sie einfach Angst hatten. Also ich weiß es aus privaten Gesprächen mit Politikern, die in den Regierungsparteien saßen, nicht nur in Deutschland, die gesagt haben, ja gut, ich hatte schon ein komisches Bauchgefühl, ich war dagegen, aber ich hatte Angst, wenn ich rausgehe, dass ich dann diffamiert werde, in irgendeine Ecke gestellt werde, dass meine politische Karriere vorbei ist. Und das ist das Problem, dass man natürlich irgendwie im Zugzwang ist und halt unter diesem Damoklesschwert sitzt, weil man natürlich, man hat einen Kredit am Laufen, vielleicht fürs Häuschen, man ist in einer Scheidung, man hat Kinder, die studieren etc. Du hast Verpflichtungen, bist nicht wirklich unabhängig.
Gut, das ist natürlich, da sind wir wieder beim Fiat-System, nicht?
Ja,
so, der Sklaven. Kredit, die
im Sklavenkarussell.
Das Sklavenkarussell.
Ja. Das Geldkarussell.
Aber es kann ja auch nicht jeder einfach aussteigen, außer...
Ja, doch, ja. Jeder von euch kann heute anfangen, hier Bitcoin sich zu kaufen, eine Wallet zu installieren, self-hosted und seine eigene Bank zu sein. Jeder Politiker, egal welcher Partei, ob SPÖ, SPD oder welcher kommunistischen Partei auch immer. Ja, also wir alle haben die Freiheit in unserer Hand. Das ist das Geniale an Bitcoin, dass wir zum allerersten Mal ein Geldsystem haben, was wirklich demokratisch ist und wo ich ohne irgendwie eine Notenbank selber... von Anfang an Teil davon sein kann, und zwar grenzenlos und ohne zentrale Behörde, die irgendwie bestimmt, was zu passieren muss. Ohne Öffnungszeiten, ohne dritte Partei. Und wenn jetzt die Leute checken, dann wird dann auch irgendwann klar, scheiße, wir sind 100 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland und es gibt nur 21 Millionen Bitcoin. Wird tight.
Moment. Ich habe hier.
Das war zu schnell für dich.
Ja, du bist die ganze Zeit zu schnell für mich. Und es stimmt auch übrigens nicht, dass du off the camera genauso bist wie on camera. Du redest nämlich on camera doppelt so schnell.
Echt?
Ja, das schon. Sonst bist du genauso wie immer, aber die Geschwindigkeit ist wirklich atemberaubend.
Sorry, ich versuche langsam zu sprechen.
Alles gut. Kriegen wir mehr unter. Ne? Und das tut mir nur leid für diejenigen, die den Podcast dann auf 2.0 hören.
Nee, 2x 0,5, hören. 0,5. Ja, 0,5. Stimmt, mir hat auch einer geschrieben, Marc, du bist der einzige Videopodcast, den ich nicht auf 2.0 hören kann.
Ja. Gut, ich höre gar nicht auf 2.0, ich bin schon alt und mein Hirn ist schon verkalkt, ja, aber die jungen Leute von heute, die müssen das alles schnell sich reinziehen. Aber ist ja wunderbar, also ich habe ja ein und das führt uns ja auch zusammen, ich habe einen ganz großen Optimismus, was jetzt moderne Medien betrifft, was freie Rede auch betrifft, also man hält ja dagegen. Aber was sind denn jetzt zum Abschluss?
Schon.
Was sind denn die wichtigsten Instrumente? Bitcoin? Gibt es außer Bitcoin noch wichtige Instrumente, die quasi dagegenhalten, gegen dieses Kontroll-Horror-Szenario, das du an die Wand malst?
Hm. Ja, ich male nichts an die Wand, das sind die Fakten, die ich sehe, und ich hoffe, ich habe Unrecht, möchte ich gleich sagen. Ich hoffe, ich komme zur nächsten Sendung hierher und ich habe völlig Unrecht gehabt und alles hat sich in Luft aufgelöst.
Warum sollte die EU unsere verschlüsselten Chats mitlesen wollen, wenn du Unrecht hättest? Ganz ehrlich, irgendwann mal hat es keinen Sinn, sich da was vorzumachen.
Ja, warum gibt es Geheimverträge mit Pfizer etc.? Also deswegen, ja, ich befürchte, ich habe Recht, aber mir geht es nicht darum, Recht zu behalten, sondern ich versuche einfach eine bessere Gesellschaft für die Zukunft aufzubauen, für uns und unsere Kinder und Kindeskinder und für ein lebenswertes Leben. Und ich glaube einfach, dass wir auf der nächsten Evolutionsstufe stehen, dass wir vor einem epochalen Wandel stehen. Anyway, Bitcoin ist eines der Tools, das wir haben, tatsächlich ein besseres, faires, demokratischeres Geldsystem zu etablieren, was auch weltweit gilt, dass wir die Grenzen endlich einreißen. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass natürlich die Digitalisierung des Internet eine Riesenchance ist. Deswegen habe ich auch da Befürchtungen, dass es da vielleicht auch dann bald dagegen geschossen wird mit Chat und so weiter lesen, vielleicht auch mit Abschaltung und so weiter. Twitter, muss ich tatsächlich sagen, ist eine geniale Inspiration, eine tolle Quellenfundstelle für Leute, die noch nicht bei Twitter sind, unbedingt auf Twitter kommen und Nico folgen, als auch mir folgen, weil du hast einfach teilweise 2-3 Tage, bevor es überhaupt im Mainstream kommt, schon Nachrichten. Du hast unglaublichen Fundus an kompetenten Koryphäen, egal aus welchem Bereich. Du kannst mit Leuten direkt in Kontakt treten. Du kannst Leute anschreiben, die hättest du vorher nie anschreiben können. Ja? Und deswegen finde ich Twitter schon relativ genial, und gut, was jetzt Musk da macht, muss man mal schauen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin dann doch immer zwiegespalten. Auf der einen Seite macht er gerade coole Sachen, dass er da ein bisschen aufräumt und die Twitter-Files hervorhebt. Auf der anderen Seite ist es immer auch natürlich, läuft es Gefahr, wenn es in einer Hand ist, dass es dann zentralistisch, natürlich wie alles Zentrale, irgendwann gegen die Menschen missbraucht wird. Aber unabhängig davon glaube ich, dass die Mischung aus Bitcoin und Internet unglaublich viel für Demokratie und Freiheitsrechte machen können und für eine lebenswertere Zukunft für uns alle.
The Sovereign Individual, hast du das gelesen?
Ja.
Ja. Also, das.
Genau.
Grüße gehen raus an alle, die es noch nicht gelesen haben. Ich hänge es mal in die Show Notes, ja. Und die Jungs von Apricomedia sind hoffentlich schon endlich an der Übersetzung.
Ja, genau.
Haben wir schon besprochen. Nein, aber genau darum geht es in dem Buch. Auch da, ich finde es lustig, dass du bei Musk noch dazu sagst, da müssen wir nochmal schauen. So, du bürstest eigentlich hier seit einer Stunde gegen den Mainstream, aber bei Musk bist du da noch nicht ganz so sicher.
Ja, du weißt, ich sag nur Dogecoin. Nein.
Aber weißt du was, wenn ich Musk wäre und ja. Also Bitcoin passt genauso zu seinem Bild, ja?
Ja,
und,
absolut.
Und mein Bruder hat auch verstanden, weil er hält Musk für den größten Scammer aller Zeiten und das ist vielleicht auch möglich, ja? Aber
absolut mit Tesla.
Was du nicht willst, also was du nicht machen kannst als Musk, ist permanent von Bitcoin reden. Da ist schon besser, du gehst über die Bande, nicht? Dann spielst du halt über, weil Dogecoin so quasi, ich führe jetzt nicht Bitcoin ein, ich führe jetzt Krypto ein.
Ja, ja? Klar.
Zumindest redet er nicht von NFTs.
Ja, und, genau.
Und so
ja. Oder also ich bin beide, ich sage nur, ich bin einfach noch vorsichtig, weil er sagt manchmal ein paar Sachen, aber es war bei Trump genauso und so weiter. Let's see. Also bis jetzt muss ich sagen, alles, was er seitdem er bei Twitter ist oder übernommen hat, gemacht hat, unterstütze ich und finde ich gut. Ich bin mit deinem Bruder bei Tesla, ich finde es ein riesen Scam. Ja? Also ich finde, wir haben nicht die Rohstoffe, niemals wird E-Mobilität meiner Ansicht nach die Zukunft sein, weil wir nicht die Energie haben, nicht die Infrastruktur haben und vor allem die Rohstoffe haben, also Kupfer etc. pp., weißt du selbst. Aber mal sehen. Ja? Also ich bin erstmal optimistisch gestimmt für die Zukunft, was Twitter angeht und vielleicht auch Musk.
Ausgezeichnet. Dann ist das der perfekte Überleitung, damit du uns jetzt sagst, wo finden wir dich? Auf Twitter, im Internet, welche Bücher sollen wir kaufen? Wann kommt dein Bitcoin-Buch?
anderes Thema. Ihr findet mich heute in Wien auf jeden Fall. Ich bin in Raum 233. Nein, Quatsch. Also ihr könnt mir natürlich alle auf Twitter folgen, @markfriedrich7, genauso Instagram, TikTok, YouTube natürlich ganz wichtig. Und Bücher habe ich insgesamt 6. Auf meinem Webshop kann man auch gerne diesen Pulli erwerben oder auch andere Motive zum Geldsystem, zur finanziellen Intelligenz und so weiter unter mark-friedrich.de oder friedrich-partner.de und ansonsten Bücher. Das letzte ist meiner Ansicht nach das Lesenswerteste. Alle sind gut natürlich, aber die größte Chance aller Zeiten war ja auch in Österreich auf der Bestsellerliste und war auch das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2021. Und da gibt es auch ein ganzes Kapitel zu Bitcoin. Und das Bitcoin-Buch ja, erscheint hoffentlich dann im Sommer, wenn der Bärenmarkt vorbei ist, 2023. Gibt es natürlich bei Amazon als auch dann bei mir im Webshop.
Also Market Timing funktioniert nicht, außer wenn Mark Friedrich ein neues Buch rausbringt. Das wird dann genau quasi auf die Dings gelegt. Also da wünsche ich dir viel Erfolg. Bis jetzt hat es ja gut funktioniert.
Danke dir.
Danke, dass du da warst. Lass uns das doch in einem Jahr wiederholen und dann können wir mal nachschauen, wo du recht hattest, wo du falsch gelegen bist. Und wir können ja uns dann auf Signal treffen und die EU liest einfach mit, ist ja auch egal.
Scheißegal. Nee, Nico, immer wieder gerne und dir alles Gute, schöne Weihnachtszeit natürlich, viel Erfolg mit deinem Kanal. Leute, Abo da lassen, empfehlt ihn auch weiter, weil es wirklich unterstützenswert ist und ich freue mich immer wieder über eine Einladung ins schöne Wien.
Danke fürs Dasein.
Gerne.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.